Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Unsere Themen heute Abend: Chinas vergessene Rolle im Zweiten Weltkrieg, die Wissenschaft der DDR im Visier der Staatssicherheit. Dann setzen wir unsere Reihe über Europa und die neue Normalität fort mit einem Beitrag über die Suche nach Gerechtigkeit bei der Verteilung der Kosten für die Pandemie. Und im Schwerpunkt die Legende von der konservativen Revolution, wie heutige rechtskonservative intellektuelle Bewegungen von vor 100 Jahren aufgreifen. Die Musik kommt vom Marco Badoscia Trio und am Mikrofon ist Carsten Schröder. Vor 75 Jahren ging mit dem Abwurf der beiden Atombomben über Hiroshima und Nagasaki der Zweite Weltkrieg zu Ende. Es waren unvorstellbar viele Länder an diesem Krieg beteiligt, direkt oder indirekt. Es gab auch einzelne Seitenkonflikte. Ein Land, ein großes Land, vergisst man dabei häufig, China. Auch China war am Zweiten Weltkrieg beteiligt, und zwar in der Auseinandersetzung mit Japan. Dieser japanisch-chinesische Krieg begann schon 1931, also noch bevor Hitler an die Macht kam, und er zog sich dann über 14 Jahre hin, bis 1945. Und auch wenn das nun schon 75 Jahre her ist, von einer Aussöhnung der beiden einstigen Kriegsgegner Japan und China kann keine Rede sein. Chinas vergessene Rolle im Zweiten Weltkrieg. Aus Shanghai berichtet Steffen Wurzel.
In der Stadt Hailar, ganz im Norden von China, gibt es ein imposantes Weltkriegsmuseum. Es liegt am Stadtrand auf einer Anhöhe. Vor dem Eingang stehen mehrere alte sowjetische Panzer. Aus Lautsprechern tönen Kriegslieder aus den 1940er Jahren. Im Foyer des Museums steht eine Steinskulptur, die ein riesiges aufgeschlagenes Buch darstellt. Auf den beiden Buchseiten steht in roten Ziffern 1931 bis 1945 und die aus zwei chinesischen Schriftzeichen bestehende Aufforderung Wu Wang, vergesse niemals. Hinter dem Buch hängt die rote Flagge der Kommunistischen Partei Chinas, eingerahmt durch zwei Zitate von Staats- und Parteichef Xi Jinping. Eine Museumsführerin in grüner Militäruniform führt eine Besuchergruppe durch das Gebäude.
Wir haben in dieser Ausstellung unter anderem Bombensplitter des Zwischenfalls vom 18. September und Überreste von Schienen der südmandschurischen Eisenbahn.
Der 18. September-Zwischenfall und die südmandschurische Eisenbahn, das sind zwei Schlüsselbegriffe, zwei Schlagworte, die in China für den Beginn des Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieges stehen. Und damit auch für den Beginn des Zweiten Weltkriegs in Asien.
Der Zwischenfall vom 18. September 1931 war ein inszenierter Anschlag auf die Eisenbahn im damaligen Landesteil Mandschurei. Das japanische Militär steckte dahinter, beschuldigte aber chinesische Soldaten. Japan nutzte diesen vermeintlichen Anschlag dann als Vorwand, um chinesische Truppen im Norden Chinas anzugreifen.
Das japanische Kaiserreich errichtete nach dem inszenierten Angriff auf die Eisenbahnstrecke einen Marionettenstaat namens Manjoguo. De facto wurde dieser Staat kontrolliert von Japan. Der 18. September 1931, der Tag des Angriffs, wird in China als Anlass gesehen zur Gründung dieses japanischen Vasallenstaates. Und das Datum gilt deswegen auch als Beginn des militärischen Einmarsches Japans in China und damit als Beginn des Zweiten Weltkriegs in Asien. Nach offizieller Lesart der chinesischen Staats- und Parteiführung forderte der Zweite Weltkrieg in China rund 35 Millionen Opfer, eingerechnet Tote und Verletzte, Soldaten wie Zivilisten. Detailliertere Zahlen werden in China üblicherweise nicht genannt. Nach insgesamt 14 Kriegsjahren wurden die japanischen Besatzer erst kurz vor Kriegsende aus China vertrieben, die letzten im August und September 1945. Letztlich entscheidend für Japans Niederlage waren der US-Atombombenabwurf über dem japanischen Hiroshima am 6. August und der sehr späte Kriegseintritt der UdSSR zwei Tage später, erklärt der Shanghaier Historiker Ma Jun.
Vereinfacht gesagt, der Grund dafür, dass China den Krieg auf Seite der Gewinner beendet hat, war, abgesehen von der mutig kämpfenden Bevölkerung, China stand während des gesamten Weltkriegs an der Seite der beiden mächtigsten Staaten. Das waren die USA und die Sowjetunion.
Als entscheidendes Ereignis während des Zweiten Weltkrieges gilt in der öffentlichen Wahrnehmung in China das Massaker von Nanjing. Ab Dezember 1937 ermordeten die japanischen Besatzer in der ostchinesischen Stadt zwischen 200.000 und 300.000 Menschen. Tausende Frauen und Mädchen wurden vergewaltigt. Diese Kriegsverbrechen der Japaner lasten noch heute schwer auf den Beziehungen zwischen den beiden früheren Kriegsgegnern China und Japan. Auch 75 Jahre nach Kriegsende haben beide Staaten ihre Beziehungen nicht wirklich normalisiert. Vieles wurde bis heute nicht aufgearbeitet. Im Gegenteil, in Alltags-, Fernseh-, Dramen- und historischen Seifenopern wird häufig immer noch das stereotypische Bild vom blutrünstigen japanischen Krieger gezeichnet. Zur besten Sendezeit im staatlichen chinesischen Fernsehen. Dass die Kriegsgräuel in den Jahrzehnten nach 1945 und bis heute nicht richtig aufgearbeitet wurden, das sei einer der entscheidenden Unterschiede zu Europa, betont der Shanghaier Historiker Ma Jun. Von einer Aussöhnung, wie etwa zwischen Frankreich und Deutschland geschehen, könne in Asien keine Rede sein.
Etwas Ähnliches, eine Versöhnung zwischen China und Japan, wird es hier nur geben, wenn beide Staaten ihre politischen und sozialgesellschaftlichen Unterschiede überwinden. In dieser Hinsicht muss noch ein weiter Weg zurückgelegt werden.
Chinas kommunistische Staats- und Parteiführung hat offenkundig auch andere Prioritäten. Was etwa Kindern im Schulunterricht vermittelt wird und was in aktuellen Geschichtsbüchern steht, setze ganz andere Schwerpunkte, erklärt Ma Jun.
Es geht darum, Chinas Verdienste während des Krieges als bedeutender darzustellen als bisher. Ob das aus wissenschaftlicher Sicht Sinn ergibt oder ein politisches Motiv ist, darüber lässt sich streiten.
Die heutige kommunistisch regierte Volksrepublik China wurde erst 4 Jahre nach Kriegsende gegründet. Während des Zweiten Weltkrieges gab es noch die Republik China unter den sogenannten Kuomintang. Gleichzeitig tobte aber bereits der chinesische Bürgerkrieg. Die Kuomintang kämpften gegen die aufstrebenden Kommunisten mit Mao Zedong an der Spitze. Der konnte sich schließlich aber durchsetzen gegen die Kuomintang und im Herbst 1949 rief Mao Zedong die heutige Volksrepublik China aus.
Heute wird in Chinas Geschichtsschreibung zunehmend die Rolle der kommunistischen Partei während des Weltkriegs betont. Denn während die regulären Truppen der Republik China, die Kuomintang, alles versuchten, um Kämpfen mit den Japanern aus dem Weg zu gehen, leisteten die kommunistischen Kämpfer jederzeit vollen Widerstand gegen das japanische Militär.
Der bevorstehende 75. Jahrestag des Ende des Zweiten Weltkriegs auch in Asien spielt in China keine besonders große Rolle. Was Gedenk- und Jahrestage angeht, richtet sich der Blick der Staats- und Parteiführung vor allem nach innen.
Chinas vergessene Rolle im Zweiten Weltkrieg. Aus Shanghai berichtete Steffen Wurzel. DDR-Wissenschaft und die Stasi. In dieser Kombination, das kann man sich gut vorstellen, steckte damals jede Menge Spannung und Konfliktstoff. Die sammelwütige und kontrollbesessene Staatssicherheit, die wissenschaftliche Leistung nach politischer Zuverlässigkeit bewertete auf der einen Seite und frustrierte Wissenschaftler, deren Karriere von der Partei gesteuert wurde und nicht von ihrer wissenschaftlichen Leistung auf der anderen Seite. Das vom gegenseitigen Misstrauen geprägte Verhältnis der beiden Seiten ist Thema eines Buches, das Reinhard Butmann jetzt veröffentlicht hat. Versagtes Vertrauen, Wissenschaftler der DDR im Visier der Staatssicherheit ist der Titel und es geht darin um die Rolle, die der Staatsapparat bei der Kontrolle der Wissenschaft gespielt hat. Ein Beitrag von Isabel Fanrich-Lautenschläger.
In seinem mehr als 1000 Seiten starken Buch hat Reinhard Buthmann die Konflikte und Brüche im DDR-Wissenschaftssystem unter Walter Ulbricht in den Mittelpunkt gerückt. Dem promovierten Ingenieur und Betriebswirt geht es darin weniger um die Institutionen als um die kommunikativen Prozesse in der ersten Zeit der DDR bis Anfang der 70er Jahre.
Wie setzte sich wissenschaftliche Vernunft durch oder eben nicht durch? Wie wurde die nicht immer auf wissenschaftlicher Vernunft oder Rationalität basierende Wissenschaftspolitik durchgesetzt? Oder auch gab es eine Streitkultur mit einem a priori offenen Ausgang? Und diese Fragen nicht an untergeordneten Themata, sondern an den großen zeitgeschichtlich relevanten wissenschaftlichen Themen der Welt.
Es handelt sich um vier Gebiete der modernen Physik, auf denen die DDR mit unterschiedlichem Erfolg an der Weltspitze mitspielen wollte: die Kernenergie- und Luftfahrtindustrie, die Mikroelektronik und Raumforschung. Buthmann, vor dem Mauerfall selbst Mitarbeiter am Institut für Kosmosforschung der Akademie der Wissenschaften, danach in der Forschungsabteilung beim Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen, interessiert sich vor allem für die wissenschaftliche Elite dieser Zeit, die Funktionäre, Instituts- und Betriebsdirektoren und ihr Verhältnis zum DDR-Machtapparat.
Unter Ulbricht herrschte immer dieses Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Es war eine Diktatur, aber was die Wissenschaft betrifft und insbesondere die Naturwissenschaften, auch ein Feld selbstbestimmten Machens, sage ich einmal. Denkens ohnehin. Die damaligen Wissenschaftler, die von Rang waren, haben überhaupt nicht die heute vielleicht vermutete Disziplin an den Tag gelegt, sondern haben frei raus ihre Meinung gesagt. Das konfligierte natürlich damals schon elementar mit der SED.
Die leitenden Wissenschaftler der Ära Ulbricht waren in ihrer Mehrzahl bürgerlich sozialisiert. Nicht wenige Physiker hatten nach dem Zweiten Weltkrieg freiwillig oder erzwungenermaßen an wissenschaftlichen Großprojekten wie dem Atomprogramm in der Sowjetunion mitgearbeitet. Mit einem großen Gehalt und einer Schlüsselposition lockte der SED-Generalsekretär zum Beispiel Werner Hartmann in die DDR.
Sie waren also voll ausgebildete Wissenschaftler, hatten einen Namen, hatten auf Leistungen verweisen können. Insofern haben sie durchaus die Ideologie ignoriert. Manche, wie Erich Thilo und Werner Hartmann zum Beispiel, der Vater der Mikroelektronik, sogar in einer recht, ja, sagen wir mal ruhig, frechen Art und Weise, die heute überrascht, wie mutig Wissenschaftler in der DDR auch waren. Wie gesagt, bis Honecker. Da sehen die Dinge dann ein wenig anders aus.
Noch bevor Ende der 60er und Anfang der 70er Jahre die Hochschulen und die Akademie der Wissenschaften reformiert wurden, noch bevor unter Honecker die wissenschaftliche Elite komplett ausgetauscht war, stießen die Forscher auf die Hindernisse des sozialistischen Staates. Die Mangel- und Zentralverwaltungswirtschaft, die Parteidiktatur, die Abschottung vom Weltmarkt. Zunehmend stellte sich ihnen auch das Ministerium für Staatssicherheit in den Weg und wurde neben Staatspartei und Apparat zum dritten entscheidenden Akteur. In Archiven und Nachlässen, technischen Sammlungen und wissenschaftlichen Publikationen hat Reinhard Buthmann nachgezeichnet, wie das MFS die für die Wissenschaft relevanten Parteitagsbeschlüsse und Staatspläne durchsetzte.
Und zwar auf dem Gebiet der Personalpolitik. Wie sollte denn ein SED-Plan durchgesetzt werden, wenn es Widerstände dagegen gegeben hat? Und um solche Fälle handelt es sich ja in meiner Untersuchung. Wenn nicht im konspirativen Raum über sogenannte inoffizielle Mitarbeiter in Schlüsselfunktion eben diese personalpolitischen Entscheidungen durchgesetzt worden wären.
Mehr noch, in Fällen wie dem von Werner Hartmann gab das MFS sogar selbst den Weg vor. Der Leiter der Arbeitsstelle für Molekularelektronik wollte in der DDR eine eigenständige mikroelektronische Industrie etablieren, verlor aber in der Zeit des westlichen Wirtschaftsembargos im Politbüro jede Unterstützung, nicht zuletzt wegen seiner Westkontakte.
Es findet sich kein positiver Beleg, in irgendwelchen Akten der SED, dass nun der Bezirkschef beispielsweise derjenige war, der gesagt hat, Hartmann muss weg. Oder auch des Generaldirektors VVB nicht. Ganz im Gegenteil, in der SED und Staatsebene im Bezirk Dresden war man eigentlich übereingekommen, die Personalie Hartmann friedlich zu lösen, indem er in den vorzeitigen Ruhestand geschickt werden sollte. Das MfS lehnte das ab.
Unter hohem zeitlichen, personellen und finanziellen Aufwand erarbeitete der Geheimdienst ein Konstrukt, um ihn zu beseitigen. Der Wissenschaftshistoriker Dr. Gerhard Bargleit arbeitet an einer Biografie über Hartmann und bezeichnet den Fall als singulär.
Hartmann war ja der einzige von den Leuten, die in der Sowjetunion interniert gewesen waren, der aus einer Führungsposition in der DDR mit Hilfe des MfS entfernt wurde und letzten Endes auch dadurch persönlich vernichtet wurde. Das ist also eine Singularität, dieses Vernichten regelrecht. Es gab viele operative Vorgänge, wie das MfS das nannte, aber es gab kaum einen dieses Ausmaßes.
Den Eliteaustausch steuerte jedoch nicht die Stadtsicherheit allein, betont der Physiker, damals an der Akademie der Wissenschaften in den Gebieten Kernenergie und Mikroelektronik tätig. Er spricht von weiteren Akteuren.
Die nun natürlich durch die bürgerlichen Wissenschaftler an den Hochschulen gut ausgebildeten Nachwuchskader, die scharrten natürlich mit den Hufen und wollten jetzt an die Spitze rücken. Da ist Hartmann nicht der Einzige, der davon betroffen wurde. Also in den Mitte der 70er Jahre gab es dann auch Bestrebungen, zum Beispiel im Zentralinstitut für Kernforschung in Rossendorf wurde dann der ebenfalls in der Sowjetunion tätig gewesene Professor Faulstich abgelöst. Also es war letzten Endes auch eine Intrige dieser Nachwuchskader.
Die wissenschaftliche Elite reagierte sehr unterschiedlich auf die auch offiziellen Eingriffe des MfS. Während Hartmann sich einer Zusammenarbeit verweigerte und seine Mitarbeiter vor der Stasi warnte, suchte Manfred von Ardenn nach seiner Rückkehr aus der Sowjetunion von sich aus den Kontakt. Der Naturwissenschaftler, der an seinem privatwirtschaftlichen Institut in Dresden rund 600 Erfindungen und Patente entwickelte, stellte klar, dass jegliche Kommunikation über ihn laufen solle, erzählt Bargleit. Und beschreibt in seiner Ardenn-Biografie, dass zu diesem Zeitpunkt Mitarbeiter des Instituts bereits als IM, als inoffizielle Mitarbeiter, tätig waren.
Ardenn war ja ein sehr durchsetzungsstarker, überaus erfolgreicher Wissenschaftler und, wenn man so will, auch Unternehmer, der unter Ulbricht hofiert wurde und der sich unter Honecker der Verstaatlichung seines Instituts erfolgreich widersetzen konnte, der keine Berührungsängste zu Geheimdiensten hatte.
Spätestens mit dem Machtwechsel zu Honecker war es dem MfS gelungen, die wissenschaftliche Welt zu infiltrieren. 3-4% des Personals in den wesentlichen Struktureinheiten, so Reinhard Butmann, hätten heimlich für die Stasi gearbeitet. Dies habe ausgereicht, um die Schlüsselpositionen im Sinne der Partei zu besetzen, eine kurzatmige Wissenschaftspolitik durchzusetzen und die Brüche, nicht zuletzt in der Lebens- und Arbeitswelt der Wissenschaftler selbst, zu vollenden.
Der Titel Versagtes Vertrauen ist ziemlich zuletzt entstanden. Als mir auffiel, dass das Vertrauen oftmals in den Quellen befunden eine so zentrale Rolle spielte, etwa bei Hartmann. Zum Beispiel ist ihm einmal gesagt worden, von hoher Stelle der SED aus, vertrauen würde ich Ihnen ja, wenn Sie eine Laube bauen würde. Aber Mikroelektronik? Ne, da können wir nicht vertrauen. Solche Dinge sind ja schlimm. Und das haben viele Wissenschaftler erleben müssen, expresses Verbes, nicht nur vom Gefühl her. Vertrauen konnten sie aber auch gar nicht haben, da die Maxime der SED der Sturm auf die Festung Wissenschaft war. Demzufolge entfiel das Vertrauen im Grunde genommen für alle.
Die Wissenschaft der DDR im Visier der Staatssicherheit. Das war ein Beitrag von Isabel Fanrich Lautenschläger. Die großen und wichtigen Entscheidungen der Europäischen Union waren immer und an erster Stelle wirtschaftliche Entscheidungen. In der Folge haben sie dann durchaus politische Konsequenzen gehabt, aber bevor es soweit war, stand stets der ökonomische Kompromiss im Vordergrund. Auf diese Weise wurde die EU zu dem, was sie heute ist. Wenn nun, wie auf dem EU-Gipfel im Juni geschehen, die Mitgliedstaaten das größte Finanzpaket schnüren, das die EU jemals auf den Weg gebracht hat, dann muss das geradezu zwangsläufig politische Folgen haben. Zur Erinnerung, 750 Milliarden Euro Corona-Hilfen für finanzschwache Mitgliedstaaten beschloss der Gipfel, davon 390 Milliarden als nicht rückzahlbare Zuschüsse. Ist das nichts weiter als ein typisch Brüsseler Kompromiss oder steht Europa vor einer Transferunion? Mirkus Miljanic ist dieser Frage nachgegangen.
390 Milliarden Euro Schulden zugunsten durch Corona in Not geratener EU-Mitgliedsländer. 390 Milliarden Euro, die erstens von den Empfängern nicht zurückgezahlt werden müssen und die zweitens alle EU-Mitglieder gemeinsam tilgen. So etwas ist neu. Entsprechend breit war das Echo auf die EU-Ratsbeschlüsse. Für die einen sind sie eine Revolution. Andere kommentieren sie eher als Produkt von Brüssels Kompromissmaschine.
Ja, ein typischer europäischer Kompromiss. Sehr divergente Interessen, Norden, Süden, Osten, Westen, verschiedenen Dimensionen, wie groß das Ganze ist, wie stark das Kredite oder eben Zuschüsse sind, wie das mit der Rechtsstaatlichkeit aussieht. Und das ist halt ein typischer europäischer Kompromiss, schmerzhaft geboren.
Philipp Manow, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Bremen, zögert ein wenig bei der Frage, ob dies der Einstieg in eine Transfer- bzw. in eine Fiskalunion sei.
In dem Kompromiss ist ja festgehalten, das sei temporär begrenzt. Insofern ist es natürlich eine offene Frage, ob das jetzt ein Einstieg in die Transferunion ist. Erstmal ist es ja, soll es ja sehr spezifisch auf die Covid-19-Verheerungen reagieren. Das heißt also, wenn Sie so wollen, ja, daraufhin gezielt sein und deswegen sich nicht zum permanenten Instrument entwickeln. Aber man ist natürlich sehr, sehr schwer vorstellbar, dass bei der nächsten Krise, und die nächste Krise kommt bestimmt, man etwas, was man jetzt einmal etabliert hat, dann nicht auch wieder als Mechanismus wieder aufleben lässt. Das kann man sich politisch eigentlich nicht wirklich vorstellen.
Professor Hendrik Enderlein, Präsident der Hertie School Berlin und Direktor des ebenfalls in Berlin angesiedelten Jacques Delors Centers, sieht die Ergebnisse in ähnlichem Licht. Er datiert den Einstieg in die Fiskalunion sogar noch ein wenig früher, und zwar auf den 18. Mai 2020. Emmanuel Macron und Angela Merkel schlugen an diesem Tag vor, gemeinsame Schulden zugunsten in Not geratener Mitgliedsländer aufzunehmen.
Nach dem Gipfel, der ja durchaus hart war in der Verhandlung, das gehört in Europa dazu, war meine erste Reaktion, wir sollten jetzt nicht sparsam sein oder frugal in unserer Einschätzung, sondern die historische Dimension dieses Gipfels wertschätzen. Es ist ein ganz besonderer Moment für Europa, dass man eine neue politische Qualität, eine neue Art der Integration dadurch entwickelt, dass man auf eine historische Krise wie diese Pandemie mit einer historischen Antwort reagiert, die sagt, dass wir uns gemeinsam in eine gemeinsame Verschuldung begeben, um den Ländern, die besonders hart getroffen worden sind, zu helfen. Das ist ein Zeichen der Solidarität und der Integration, das es in dieser Form vorher noch nicht gegeben hat.
In Zeiten der Krise mögen Zeichen der Solidarität und der Integration richtig und notwendig sein. Was aber passiert nach dem Ende der Krise? Gleichgültig, ob der Euro im Fokus steht oder ein 100-Nanometer-Winzling namens SARS-CoV-2.
Ich rede in diesen Tagen gerne über Ausnahmeföderalismus, also einen Föderalismus, der vor allem dann eintritt, wenn man eine ganz besondere Situation vor sich hat. Das war in der Euro-Krise so, das ist jetzt auch wieder so, dass wir auf eine besondere Herausforderung mit besonderen Maßnahmen reagieren. Aber vielleicht ist genau das die neue Art der Integration, die wir in Europa sehen, dass Europa in einem Normalzustand eher dieses Zwischenspiel ist zwischen Nationalstaaten und einer Föderation oder, wie Jacques Delors das mal genannt hat, eine Föderation von Nationalstaaten, dass es aber in entscheidenden Momenten dann doch diesen föderalen Impuls gibt, der dazu führt, dass man auf gemeinsamer Ebene diese weitreichenden gemeinsamen Entscheidungen trifft, um Europa zusammenzuhalten.
In gewisser Weise ist dieser föderale Impuls vergleichbar mit dem Föderalismus der Bundesrepublik Deutschland oder den föderalen Strukturen in den Vereinigten Staaten von Amerika. aber eben nur in gewisser Weise. Vieles, was in Deutschland und in den USA zum Standard zählt, ist in Europa undenkbar. Weder gibt es eine gemeinsame Außenpolitik, hinter der sich alle Mitglieder einreihen, noch eine Wirtschaftspolitik mit gemeinsamer Stoßrichtung. Von einer gemeinsamen Solidarkultur ganz zu schweigen, so Andreas Nölke, Professor für Politikwissenschaft an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Wir sehen das ja auch an den Ressentiments, die dann schon mal aufbrechen können. Also besonders deutlich war das ja in der Griechenland-Krise zwischen Deutschland und Griechenland, wie schnell dann die ganzen Klischees wieder herausgeholt wurden, sowohl von der deutschen Seite als auch von der griechischen Seite. Die europäische, gemeinsame europäische Identität, die ist noch vergleichsweise dünn, die wird sicherlich im Laufe der Jahrzehnte wachsen, aber im Augenblick ist die eben noch nicht so stark, dass man automatisch in solch einer Krisensituation daran denken würde, wie geht's den anderen, jetzt müssen wir denen helfen.
Entsprechend stand die Wirtschaftspolitik bei den Verhandlungen des EU-Rates im Juni 2020 ganz oben auf der Agenda. Und vergessen ist die Antwort des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte auf den Zuruf eines Müllwerkers, er möge bei den Verhandlungen nicht klein beigeben und das hart erarbeitete Geld auf keinen Fall Ländern wie Italien schenken. Nein, das werde er nicht tun, sagte der Anführer der sparsamen Vier. Tatsächlich tat er es zumindest in abgespeckter Form doch. Hat er klein beigegeben? Überhaupt nicht, so Professor Thorsten Schulten vom Wissenschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut der Hans-Böckler-Stiftung in Düsseldorf, der zunächst einmal den Begriff sparsam hinterfragt.
Man kann von den sparsamen Vier oder Fünf reden. Es gibt auch welche, die eher von den geizigen Vier oder Fünf reden, weil das ja nun mal gerade die Länder waren, die vor allen Dingen dafür gesorgt haben, dass ihre eigenen Beiträge, die sie an die Europäische Union abführen müssen, dass die möglichst reduziert werden.
Wichtiger ist dem Düsseldorfer Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler aber noch etwas anderes. Verweigern die sogenannten sparsamen Vier oder Fünf tatsächlich in Not geratenen Mitgliedsländern finanzielle Unterstützung, die sie nicht zurückzahlen müssen, würden sie vor allem sich selbst schaden.
Gerade diese Staaten, die nordeuropäischen Staaten, skandinavische Staaten, Niederlande, Österreich, das sind alles Staaten, im Übrigen ähnlich wie Deutschland auch, die hochgradig exportorientiert sind. Das heißt, die leben davon vor allen Dingen, dass sie deutlich mehr Waren und Dienstleistungen ins Ausland verkaufen, als sie vom Ausland beziehen. Und wohin verkaufen die das? Nach wie vor zum größten Teil in andere europäische Staaten. Das heißt, es schon aus purem Eigeninteresse müssten diese Staaten eigentlich Interesse haben, dass die Länder, in die sie nun mal ihre Waren verkaufen wollen, dass diesen Ländern es auch gut geht, weil wenn es denen nicht gut geht, dann werden die natürlich nichts kaufen. Dann schlägt sozusagen deren schlechte Situation über kurz oder lang auch auf die nordischen Länder zurück.
Die Prinzipien der Transferunion, also gemeinsam Geld aufzunehmen, es innerhalb Europas gezielt zu verteilen und später gemeinsam zu tilgen, sind eine Möglichkeit, die ökonomischen und politischen Verwerfungen innerhalb der EU zu befrieden. Aber nicht die einzige, so der Politikwissenschaftler Andreas Nölke.
Ich sehe eine ganz klare Alternative und wahrscheinlich sogar die bessere Option in einer Ausbalancierung der Wirtschaftsmodelle. Dass unsere Wirtschaft quasi stärker stimuliert wird, davon haben die Nachbarländer sehr viel. Das ist auch viel populärer in unserer Bevölkerung. Ich meine, wir werden ja jetzt sehen in der Diskussion über die Gipfelbeschlüsse, dass es ja in den Gesellschaften Menschen gibt, die nicht einverstanden sind mit solchen Transfers. Vor allen Dingen, wenn jetzt bei uns die Rezession, die Menschen sind sich ja noch gar nicht bewusst darüber, wie schwer die Rezession wird. Wenn die merken, wie schlimm das wird, wie stark die Arbeitslosigkeit steigt und wenn sie dann hören, da werden so und so viele Milliarden an Transfers gegeben. Ich glaube, da ist es viel besser, wir geben auch viel Geld hier aus. Das fließt dann zum Teil in die Nachbarländer. Das wäre der bessere Weg.
Ein Weg, der allerdings die unmittelbare Not etwa in Italien kaum lindert und wahrscheinlich schon deshalb kein ebenbürtiger Ersatz zur Transferunion ist. Richtig ist aber, dass Deutschland viel dazu beitragen kann, die Lebensverhältnisse anderer Mitgliedstaaten zu verbessern und damit deren finanzielle Situation.
Also ich denke, dass dieses deutsche Niedriglohnmodell, dieses Lohndrücken, das ist schon ziemlich im Kern von viel Elend in Europa. Wenn wir darauf verzichten würden, auf solche Praktiken wie bei Tönnies, diese Art von Niedriglöhnen, dann könnten ja auch zum Beispiel die Schlachthöfe in anderen europäischen Ländern wieder profitabel arbeiten. Dann müsste das nicht alles nach Deutschland gekarrt werden. Das wäre aus meiner Sicht ein viel solidarischeres Modell für Europa.
Jenseits dieser Überlegungen ist aber das Prinzip der Fiskalunion für den Berliner Politikwissenschaftler Hendrik Enderlein entscheidend für die Weiterentwicklung Europas. Er könne durchaus nachvollziehen, dass manche sich weigern, die Folgen schlechter Wirtschaftspolitik einzelner Mitglieder auszugleichen.
Aber die Pandemie schafft natürlich einen ganz anderen Kontext. Denn Italien und Spanien, auch Frankreich, haben den Ausbruch dieser Pandemie nicht zu verantworten. Also ist es absolut richtig für die Europäische Union in dieser Situation, eine Solidargemeinschaft aufzubauen und zu sagen, im Sinne einer Versicherung, wir übernehmen die Kosten, die da entstehen, nicht vollumfänglich, aber zu einem Teil. Ein Teil wird ja auch über Schulden an die Krisenländer gegeben. Und im Gegenzug verlangen wir sehr, sehr wenig an Kontrolle oder an Gegenleistungen, die die Länder erbringen müssen. Ganz spannend ist, dass ja gerade auch Italien in den letzten Monaten immer wieder signalisiert hat, dass die italienische Politik weiß, wie wichtig jetzt Wirtschaftswachstum für Italien ist, wie wichtig Reformen sind, wie wichtig es ist, dass man das Land modernisiert.
Vor diesem Hintergrund gewinnt der Vorschlag von Wolfgang Schäuble, Europa brauche einen eigenen Finanzminister, ausgestattet natürlich mit weitreichenden Kompetenzen, neuen Schub.
Wenn man sich die europäische Wirtschafts- und Währungsstruktur anschaut, dann gibt es heute die Eurogruppe. Die Eurogruppe hat einen Präsidenten. Dieser Präsident leitet die Interaktion der Eurogruppe. Der Vertrag würde es sogar zulassen, dass eine einzige Person in der Kommission zuständig ist für die Wirtschafts- und Währungsfragen und vielleicht auch die Eurogruppe leiten würde. Das würde dann in die Richtung einer solchen Funktion gehen. Aber nochmal, es geht hier nicht um Überschriften oder knackige Formulierungen, sondern es geht darum, dass wir diesen Rahmen, in dem sich die europäischen oder die Euro-Länder gemeinsam verständigen, dass wir den straffen, dass wir den besser definieren, dass klar ist, dass die Länder sich als Teil einer Währungsunion fühlen und auch so handeln. Und ob dann an der Spitze ein Währungskommissar, ein Eurogruppenchef oder ein Finanzminister steht, das ist, glaube ich, dann nicht mehr so entscheidende Schritte in der Formulierung.
In eine andere Richtung zielen Hendrik Enderleins Überlegungen bezüglich einer künftigen Finanzierung der Europäischen Union.
Wie wäre es denn mit einer europäischen Unternehmensbesteuerung, wo jedes Unternehmen einen Teil der Gewinne auf der europäischen Ebene besteuert sieht? Das hätte den Vorteil, dass der Wettbewerb, der im Augenblick stattfindet, Beispiel Irland, Beispiel Estland, dass Unternehmen über sehr kleine, teilweise Briefkastenfirmen, Beispiel auch Luxemburg, gezogen werden in einzelne Jurisdiktionen, dass man diesem Wettbewerb entgeht und sagt, es fließt eben immer ein besonderer Anteil der Unternehmenserträge als Steuermittel an die Europäische Union. Wir haben einen Binnenmarkt und dann ist es egal, wo dieser Mehrwert oder die Gewinne entstehen, wenn am Ende ein bestimmter Anteil an die europäische Ebene abgeführt wird.
Diese Einnahmen, und damit schließt sich der Kreis zur jüngst angestoßenen Transfer- bzw. Fiskalunion, können natürlich genutzt werden, gemeinsame Schulden abzutragen. Dann hätte Europa, was in Nationalstaaten üblich ist, eine einheitliche Finanzpolitik inklusive gemeinsam erwirtschafteter Einnahmen und gemeinsamer Ausgaben.
In unserer kleinen Reihe über Europa und die neue Normalität hörten Sie einen Beitrag von Mirko Smiljanic über die Suche der Europäer nach einer gerechten Verteilung für die Kosten der Pandemie.
Aus Kultur- und Sozialwissenschaften zum Nachhören finden Sie auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/auskultur-und-sozialwissenschaften, auch als Podcast.
Mehr und mehr berufen sich rechtsextreme Politiker, wie zum Beispiel Björn Höcke, auf völkisches Gedankengut, wie es schon in der Weimarer Republik populär war. Damals nahmen antiliberale und antiegalitäre Strömungen zu, denen nach Weltkrieg, Zusammenbruch der Monarchie und Versailler Vertrag eine fundamentale Erneuerung der Gesellschaft vorschwebte, und zwar jenseits von Monarchie und Demokratie. Später wurden diese Strömungen unter dem Begriff konservative Revolution zusammengefasst. Der Begriff ist widersprüchlich genug, sodass jeder ihn auf seine Weise interpretieren kann. Auch die sogenannten neuen Rechten von heute blicken auf diese Bewegungen und greifen ihre Ideen auf. Ingeborg Breuer ist dem nachgegangen.
Schnellroda ist längst zum Namen, zur Chiffre für diesen Geist geworden. Schnellroda ist der Knotenpunkt eines konservativ-revolutionären Milieus, einer rechtsintellektuellen Szene.
Götz Kubitschek wirbt für sein Institut für Staatspolitik, eine Denkfabrik der neuen Rechten in Schnellroda, Sachsen-Anhalt. Die sogenannte Bewegung der konservativen Revolution der Weimarer Republik sieht Kubitschek mit kaum verhohlener Bewunderung. Er schreibt:
Die sogenannte konservative Revolution von 1918 bis 1932 hat bis heute ihre Strahlkraft auch deshalb nicht verloren, weil sie in ihren Hauptvertretern radikal und kompromisslos war, so ganz und gar bereit für etwas Neues, einen dritten Weg, einen Umsturz, eine Reconquista, einen revolutionären deutschen Gang in die Moderne. Von Harmlosigkeit, zivilisierter Zurückhaltung, Zahnlosigkeit keine Spur.
Im Gegensatz zu heute. Es klingt bedauernd, wenn Kubitschek fortfährt:
Die Konservativen seien niemals zuvor so harmlos, so zahm und zivil aufgetreten.
Nicht wenige intellektuelle Strömungen der sogenannten Neuen Rechten blicken heute zurück auf jene Bewegung, der vor fast einem Jahrhundert eine fundamentale Erneuerung der Gesellschaft vorschwebte. Eine neue deutsche Wirklichkeit sollte geschaffen werden, die der zivilisatorischen Verweichlichung der Weimarer Zeit entgegentrete. So formulierte es der Dichter Hugo von Hofmannsthal 1927 in einer Rede an der Münchner Universität.
Der Prozess, von dem ich rede, ist nichts anderes als eine konservative Revolution von einem Umfange, wie die europäische Geschichte ihn nicht kennt. Ihr Ziel ist Form, eine neue deutsche Wirklichkeit, an der die ganze Nation teilnehmen könne.
Eine konservative Revolution. Der Begriff klingt paradox, wie Helmut Kellershohn, Rechtsextremismusforscher und Gründungsmitglied des Duisburger Instituts für Sprach- und Sozialforschung, erläutert.
Im Alltagsverständnis würde man sagen, konservativ meint Bewahrung, also Bewahrung von überkommenen Traditionen, Sitten, Gebräuchen, Institutionen vor allen Dingen, ja, also Familie beispielsweise oder der Staat. Revolution dagegen meint Umwälzung, radikale Veränderung der bestehenden Verhältnisse und wird natürlich allgemein mit der politischen Linken in Verbindung gebracht. So, und das wird jetzt miteinander kombiniert.
Und das meint?
Dass man nicht zurück will zu einem früheren Zustand, also damals in der Weimarer Republik zurück will ins Kaiserreich, zur Monarchie, sondern es geht darum, etwas ewig Gültiges unter neuen Bedingungen zur Geltung zu bringen. Und das impliziert dann oder kann die Zerstörung bestehender Verhältnisse, also damals die Weimarer Republik, beinhalten.
Es war die Generation derer, die den Ersten Weltkrieg erlebt hatten, den Zusammenbruch der Monarchie und die sich über die als Demütigung empfundenen Bedingungen des Versailler Vertrags empörten. Der Schriftsteller Ernst Jünger etwa, der das Parlament mit dem Flammenwerfer reinigen wollte, der Staatsrechtler Karl Schmidt, für den die grundlegende Unterscheidung für politisches Handeln die zwischen Freund und Feind ist. Der Philosoph Oswald Spengler, der das kulturpessimistische Szenario eines Untergangs des Abendlands entwarf. Oder der Publizist Albrecht Erich Günther, der den konservativ-revolutionären Geist folgendermaßen formulierte:
Konservativ sein ist nicht ein Hängen an dem, was gestern war, sondern ein Leben aus dem, was immer gilt.
Und dieses immer Geltende, so dachte es wiederum der Kulturhistoriker und Publizist Arthur Möller van den Broek, liege nicht in der Bewahrung von zufällig Überkommenem, sondern darin, Dinge zu schaffen, die zu erhalten sich lohnt.
Was mir an diesem Zitat gefällt, ist, dass es sozusagen diesen bewahrenden, konservierenden und den kreativen Aspekt verbindet. Dinge zu schaffen, das ist der kreative Aspekt, die zu erhalten sich lohnt.
Dr. Wolfgang Fenske, Leiter der Berliner Bibliothek des Konservatismus, ist bekennender Konservativer. Als Rechter will er sich nicht bezeichnen. Er findet das Denken der Weimarer Jungkonservativen, zu denen Möller van den Broek gehörte, auch heute in Teilen anschlussfähig.
Ich stehe zu diesem Zitat: Die Dinge, die zu allen sich lohnen müssen, erst geschaffen werden. Natürlich sind sie latent schon vorhanden. geschaffen werden in einem Sinne, dass sie ans Licht gebracht werden müssen. Wie Peter Sloterdijk sagen würde, dass sich jemand finden muss, der hinabsteigt in die Archive unseres kulturellen Gedächtnisses, um diese Dinge wieder ans Tageslicht zu befördern. Und erst dann kann man sie ja tradieren, nutzbar machen und von ihnen leben.
Es gelte also, so Fenske, sich zurückzubesinnen auf immer Gültiges, aber Verschüttetes, was es wieder aufzudecken und zu pflegen gilt. Was versteht er darunter, der übrigens im Erstberuf evangelischer Pfarrer ist?
Aus dem Naturrecht gehen diverse Dinge hervor, die unmittelbar, ich sag mal, dem Konservativen entgegenkommen. Ob das nun die Geschöpflichkeit des Menschen ist, ob es die Zweigeschlechtlichkeit des Menschen ist, heute ein wichtiges Thema, ob es Grundordnungen wie Ehe und Familie sind, das ist ja alles da angelegt. Natürlich ist doch angelegt Hierarchie. Nichts funktioniert in dieser Welt, das lehrt auch das Naturrecht, ohne Hierarchie. Ob es nun der Vater und das Kind ist oder die Mutter und das Kind oder eben Obrigkeit, wie man früher sagte, und Volk. Natürlich geht es darum, die Menschen, die eben auch nach konservativer Überzeugung von Geburt an nicht gleich sind, sondern mit unterschiedlichen Talenten, also die individuell zu fördern.
Konservatives Denken lehnt die Ideen von Moderne und Aufklärung ab. Die Aufklärung setzte den Menschen frei aus vorgegebenen Bindungen und ermunterte ihn, wie es bei Kant heißt, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen. Der Mensch werde damit aber haltlos, meint Wolfgang Fenske, denn er brauche einen archimedischen Punkt, der außerhalb des eigenen Denkens liege. Er brauche eine Orientierung an etwas Überzeitlichem, sei es an Gott oder einer philosophischen Idee.
Alles andere endet dann letztlich in Vereinzelung, in Atomisierung und in Beliebigkeit. Und das ist natürlich eine akute Gefahr für ein Gemeinwesen, wie wir heute gerade erleben.
Hauptfeind der Weimarer Konservativen war der Liberalismus. Für Liberale ist die individuelle Freiheit die Grundnorm jeder menschlichen Gesellschaft. Das heißt, dass jeder Mensch so leben kann, wie er will, solange er nicht die Freiheit des anderen einschränkt. Ebenso abgelehnt wurde die Staatsform der Demokratie, in der alle Menschen als vernunftbegabte Wesen sich ihre eigene politische Ordnung geben. Dr. Volker Weiß, Historiker und Publizist aus Hamburg, fasst zusammen.
Also verbinden ist das strikt antirepublikanische, antidemokratische. Das Antiliberale ist ganz stark, also die berüchtigte Parole Otto Müller von den Brucks lautete ja, an Liberalismus gehen die Völker zugrunde. Der Liberalismus wird immer verbunden mit Gleichmacherei, mit Dekadenz.
Und was setzten die Konservativen dieser Dekadenz entgegen?
Es gibt natürlich einen sehr, sehr starken nationalen Impuls. In den meisten Fällen einen völkisch-nationalistischen Impuls. Also die Nation wird eben ethnisch aus Blut, Boden und Geist extrahiert, gewissermaßen. Also ein völkisch aufgeladener Begriff der Kulturnation. Es gibt immer wieder die Rückbesinnungen auf das Mythische, auf das Überhistorische, auf das Antirationale. Das sind ganz, ganz zentrale Elemente.
Aber wie stehen die heutigen neurechten Konservativen zu solchen vor nahezu 100 Jahren entwickelten Vorstellungen von Blut, Boden und Geist? Karl-Heinz Weismann, Autor für verschiedene rechtskonservative Zeitschriften, betonte einmal, dass man die Lösungsvorschläge von damals heute nicht brauchen könne, dass man in der Analyse der aktuellen Krise allerdings zu Einschätzungen komme, die denen der konservativen Revolution entsprechen. Die heutigen neuen Rechten benutzten, so Helmut Kellershohn, die Ideen der Weimarer Republik als Steinbruch,
aus dem man Argumente ziehen kann und die man dann aktualisiert, auch modernisiert. Ja. Und wenn man zum Beispiel von der Wirtschafts- und Sozialpolitik ausgeht, da tauchen dann also Ideen aus der konservativen Revolution wieder auf. Also zum Beispiel Götz Kubitschek vom Institut für Staatspolitik setzt auf Verstaatlichungen. Andere wiederum setzen eher auf einen autoritären Liberalismus, das heißt auf eine Kombination von Marktwirtschaft und einem autoritären Staat.
Beachtlich ist auch die personelle Kontinuität zwischen den Vor- und den Nachkriegskonservativen. Da ist zunächst einmal Armin Mohler, Privatsekretär des Nationalkonservativen Ernst Jünger. Mohler war ein Schweizer Publizist, der mit seiner Dissertation im Jahr 1949 den Begriff der konservativen Revolution erst populär machte. Sein Ziel war, den Theorienkanon einer Rechten wiederzubeleben, deren Denken angeblich präzise von der nationalsozialistischen Ideologie abzugrenzen sei.
Er ist also und der Großvater der heutigen neuen Rechten, ja. Und sein Anliegen sei es gewesen, so hat er es im Nachhinein formuliert, der Rechten, einer neu formierten Rechten in Deutschland nach dem Kriege, sozusagen ein Geisteserbe zu vermitteln, ja, das nicht kontaminiert sei durch den Nationalsozialismus.
Allerdings, so Kellershohn, lasse sich Mohlers Idee einer integeren Rechten jenseits des Nationalsozialismus nur begrenzt aufrechterhalten.
Wenn man also von den Völkischen ausgeht, dann ist natürlich ganz klar, dass es eine Traditionslinie gibt von der völkischen Bewegung um die Jahrhundertwende bis hin zum Nationalsozialismus. Auf der anderen Seite hat es natürlich dann auch Kritiker gegeben. Also Edgar Julius Flung wurde 1934 im Röhmputsch dann umgebracht, weil er die NS-Politik kritisiert hat. Also es gab also durchaus auch Leute aus der konservativen Revolution, die dann gegen den NS Stellung bezogen haben. Aber der Großteil hat irgendwo dann doch auch mitgemacht und hat vor allen Dingen die ideologischen Grundlagen gelegt.
Armin Mohler selbst, darauf verweist Volker Weiß, wurde zum Lehrer weiterer heutiger Mitglieder der neuen Rechten.
Und dieser Armin Mohler ist wiederum der persönliche Lehrer von einerseits Karl-Heinz Weismann, einem sehr zentralen Autor der Jungen Freiheit, und andererseits von Götz Kubitschek, der sein privates Institut für Staatspolitik betreibt, das er übrigens mit Karl-Heinz Weismann gegründet hat. Ja, der ja auch direkten Umgang pflegt mit Björn Höcke von der AfD beispielsweise.
Einig sind sich alte und neue Konservative auch in ihrem Antiliberalismus. Etwa wenn der AfD-Politiker Björn Höcke diagnostiziert, dass sich die heutigen Deutschen in einer äußerst miserablen Verfassung befinden. Denn, so schreibt er in seinem Buch Nie zweimal in denselben Fluss, sie seien
im Zuge des westlich dekadenten Liberalismus und der ausufernden Parteienherrschaft zur bloßen Bevölkerung herabgesunken.
Was ist nach Höcke zu tun?
Um nun als Deutsche wieder zu einem vollwertigen Volk zu werden, brauchen wir eine fordernde und fördernde Elite, die unsere Volksgeister wieder weckt.
Das klingt ähnlich wie die Vision des Publizisten Edgar Jung, dem 1927 ein durch eine Elite geführter autoritärer Staat vorschwebte. Oder die Vision einer sozialaristokratischen Regierung, wie der Kulturhistoriker Arthur Möller van den Broek das in seinem 1923 erschienenen Buch Das Dritte Reich nannte.
Man muss grundsätzlich davon ausgehen, dass die Staatsvorstellungen der konservativen Revolution, also auch von Möller-Vandenbroek, sich immer gedreht haben um den autoritären Staat. Und da gibt es natürlich dann auch Übereinstimmungen mit dem Nationalsozialismus. Aber ansonsten hat die konservative Revolution also durchaus die verschiedensten Vorstellungen gehabt. Das Reich konnte also dann großdeutsch sein, es konnte ein germanisch-slawisches Weltreich sein oder ein planetarischer Imperialismus bei Ernst Jünger.
Wolfgang Fenske hält diese Reichsidee auch heute noch für inspirierend.
Das ist letztlich ein metaphysisches Bild, das deutlich machen soll, dass das Reich die Ebene ist von Staatlichkeit, letztlich eine metaphysische Ebene, auf der alle zusammenfinden, auch wenn sie in konkreten politischen Fragen an völlig unterschiedlichen Orten stehen. Und das ist als ein Bild auch heute noch überaus dringlich, dass wir in unserer Staatlichkeit tatsächlich eine Ebene finden, wo wir trotz unserer einander widersprechenden Ansichten eine gemeinsame Ebene finden. Ob sich für die den traditionellen Reichsbegriff anwenden oder sagen, der hat sich erledigt oder damit kann niemand mehr was anfangen, wir nennen den anders oder benennen den gar nicht, ist völlig zweitrangig. Aber sozusagen diese Aspekte des Denkens, die sind durchaus, meine ich, noch fruchtbar zu machen.
Die Idee eines Deutschlands als eine Art metaphysischer Schicksalsgemeinschaft mit unveränderlicher Kultur sei möglicherweise antidemokratisch, aber nicht zwangsläufig neonazistisch. Darauf weist Helmut Kellershohn hin. Dieter Stein, Autor der rechtskonservativen Zeitschrift Junge Freiheit etwa, distanziert sich explizit vom verbrecherischen Charakter der NS-Herrschaft. Eher, meint Kellershohn, gehe es den neuen Rechten um die Schaffung einer anderen, autoritären Gesellschaft mit entsprechendem politischen System und Bündnispartnern in ganz Europa.
Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man jetzt an Ungarn mal denkt, ja, wie so peu à peu, Schritt für Schritt sozusagen die Verfassung ausgehebelt wird, ja, dadurch, dass man bestimmte Dinge verändert. Die sogenannte neue Rechte bewegt sich auf der Grenze des Verfassungsbogens, auch ganz bewusst, ja. Sie versucht also die Möglichkeiten, die die Verfassung bietet und die die Grundgesetzordnung der Bundesrepublik Deutschland bietet, die auszunutzen und gleichzeitig aber eben dann Wege offen zu halten, die darüber hinaus führen.
Neue deutsche Wirklichkeit, wie heutige Rechtsextreme das Gedankengut der konservativen Revolution aus der Weimarer Zeit aufgreifen. Das war ein Beitrag von Ingeborg Breuer. So viel für heute aus den Kultur- und Sozialwissenschaften. Nach den Nachrichten geht's hier im Deutschlandfunk weiter mit den Jazzfacts und mit Carsten Mützelfeld. Die Musik heute kam vom Marco Bardoschia Trio und am Mikrofon war Carsten Schröder.